irgendwo in der Zeit zwischen 3 und 5 Jahren ist Nachsorge und Vorsorge sozusagen gleichberechtigt nebeneinander. Zum Glück gibt es ja nicht nur bei den Keimzelltumoren, sondern bei vielen anderen Tumorarten mittlerweile auch viel mehr Langzeitüberlebende. Wenn man jetzt im Sinne eines umfassenden Health-Konzeptes sozusagen über Menschen nachdenkt, gibt es natürlich auch die Frage der psychologischen Folgen einer Erkrankung. Es gibt die Frage der sozialen Folgen einer Erkrankung. Ja, reißt mich die Erkrankung raus auf meinem Berufsleben? Es gibt die Frage sozusagen einfach allgemeiner Abgeschlagenheit und Fatigue nach der Therapie. Also es gibt natürlich noch ein ganzes weiteres Spektrum von Spätfolgen, die man in einem umfassenden Krankheitskonzept mit erfassen sollte.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. In vielen Köpfen herrscht noch immer das folgende Bild. Krebs bedeutet einen schnellen Tod. Das stimmt aber so nicht. Was korrekt ist, bei vielen Krebsarten waren die Behandlungsmöglichkeiten vor einigen Jahrzehnten deutlich begrenzter als heute. Das hatte direkte Auswirkungen auf die Überlebensdauer und die Sterblichkeit. In den vergangenen Jahren haben sich Diagnostik, Behandlung und Nachsorge bei vielen Krebsarten wesentlich verbessert. Dadurch sinkt in vielen Ländern die altersstandardisierte Krebssterblichkeit und bei einigen Tumorarten leben Betroffene deutlich länger als früher. Dennoch gilt, in Deutschland, Österreich und in vielen anderen Industrieländern bleibt Krebs eine der häufigsten Todesursachen, meist an zweiter Stelle nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In einigen Industrieländern sind Krebserkrankungen bereits die häufigste Todesursache. Die gute Nachricht bleibt aber, je nach Krebsart sind heute längeres Überleben und bei manchen Tumoren auch Heilung deutlich häufiger möglich als früher. Damit rückt ein Aspekt stärker in den Fokus, über den lange weniger gesprochen wurde. Das Leben nach Krebs und das Langzeitüberleben. Eine Krebsart, die schon seit vielen Jahrzehnten sehr gut mit cisplatinhaltiger Chemotherapie behandelbar ist, ist Hodenkrebs. Selbst in metastasierten Stadien, also in denen der Krebs im Körper gestreut hat, bestehen heute oft gute Heilungschancen, auch wenn die Prognose vom genauen Tumortyp und der Risikogruppe abhängt. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Professor Dr. Carsten Bokemeier. Er ist Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet die interdisziplinäre German Testicular Cancer Study Group, die deutsche Arbeitsgruppe für Hodentumoren in der Deutschen Krebsgesellschaft. Ich habe ihn im Februar beim Deutschen Krebskongress in Berlin interviewt. Einen Auszug davon hast du bereits in Folge 37 gehört. Nun hörst du das ganze Interview.
Ja, mein Name ist Carsten Bokemeier. Ich bin Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und mit dem Thema Hodentumoren habe ich insofern besonders viel zu tun. Ich leite auch die deutsche Arbeitsgruppe, die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Hodentumoren. Und dort sozusagen aus der Sicht des internistischen Onkologen ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die Urologen, Strahlentherapeuten, Pathologen und alle rund um das Thema Hodentumoren vereint.
Wenn wir uns jetzt die Longtime-Survivors von Hodenkrebs anschauen, wie sollte da eine leitliniengerechte Langzeitnachsorge nach Hodenkrebs strukturiert sein? Und ab wann überhaupt sprechen wir von Langzeitüberlebenden?
Zum einen ist es ja erstmal toll, dass wir bei Hodenkrebs wirklich ganz, ganz viele Langzeitüberlebende haben. Also eigentlich nicht nur Langzeitüberlebende, sondern komplett geheilte Patienten. Und natürlich ist das auch abhängig vom Stadium der Erkrankung. In dem Stadium, wenn nur der Hoden betroffen ist, also im Stadium 1, ist eigentlich die Heilungsrate nahezu 100%, ich sag mal zumindest mal 99%. Wenn die Krankheit etwas ausgedehnter ist mit abdominellen Lymphknoten, sind die Langzeitheilungsraten aber immer noch um 95%. Und eben, und das ist das ganz Besondere bei dieser Krankheit, selbst bei metastasierter Situation, also wenn beispielsweise Lungenmetastasen oder Metastasen im Körper eben vorhanden sind, auch dort werden ganz, ganz viele Patienten geheilt. Da kann man noch so ein bisschen die Stadien unterteilen, aber selbst dann sind das mindestens auch 50 bis über 90% aller Patienten, die endgültig geheilt werden können durch eine Chemotherapie, gefolgt dann von einer Resektion der Restherde, die da sind. Wenn wir nachdenken, wann sind Patienten Langzeit geheilt? Kann man so ein bisschen drüber nachdenken, wann tritt die Krankheit nach einer ersten Behandlung wieder auf? Und das hängt schon ein bisschen davon ab, sozusagen, wie die initiale Situation war. Wenn ich jetzt in Häkchen nur eine Operation am Hoden mache und keine Nachbehandlung machen muss, dann ist schon die Zeit 3, 4, 5 Jahre, bis ich sagen kann, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Bei den Patienten, die eine metastasierte Erkrankung haben, eine Chemotherapie durchlaufen, sozusagen ist schon die Zeit, wo wir sagen, wo wir richtig von Heilung sprechen, ist etwa 5 Jahre. Aber wir wissen, dass dort, wo Rezidive auftreten, also die Krankheit wiederkommt, dass das eigentlich in den allermeisten Fällen schon im ersten oder zweiten Jahr nach der Behandlung ist. Sodass, wenn man so eine Verteilung sieht, sind 2/3 aller Fälle, wo es wieder auftritt, in den ersten 2 Jahren und vielleicht noch knapp 1/3 sozusagen im Jahr 3 bis 5 und höchstens 1 bis 5% nach mehr als 5 Jahren. Ja, aber im Grunde beginnt natürlich die Frage Survivorship beim Hodentumor schon mit Beginn der Therapie. Weil wir ja wissen, dass so viele geheilt werden können, sollte man natürlich schon bei der Wahl der Therapie drüber nachdenken, diese Heilungsrate zu erreichen mit so wenig Aufwand und so wenig Nebenwirkung wie irgend möglich, weil wir im Grunde dieses lebenslange Überleben bereits zu dem Zeitpunkt im Auge haben sollten, auch wenn natürlich der unmittelbar Betroffene erstmal sagt, mach mal alles und so viel wie geht, damit ich auf jeden Fall geheilt werde. Ja, ist auch richtig. Aber wenn ich das in irgendeiner Art und Weise begrenzen kann und die Heilungsrate trotzdem erreiche, habe ich natürlich viel weniger Gefahr von Langzeitnebenwirkungen.
Ich höre jetzt raus, dass man eigentlich nur einen Beobachtungszeitraum von 5 Jahren circa hat in der Nachsorge. Oder sollte man eigentlich auch darüber hinausgehen?
Naja, ich sage meinen Patienten auch, irgendwo in der Zeit zwischen 3 und 5 Jahren sozusagen ist Nachsorge und Vorsorge sozusagen gleichberechtigt nebeneinander. Wenn ich natürlich eben gucke, was haben die Patienten, dann sozusagen gucke ich eben auch auf andere Dinge, also nicht nur auf ein mögliches Wiederauftreten eines Keimzelltumors, eines Hodentumors, sondern A, eben die Frage Langzeitfolgen der Therapie und B, natürlich theoretisch auch, würde ich auch andere Tumorerkrankungen zumindest zum Teil gegebenenfalls mit entdecken, wenn etwas auftreten würde. Und das heißt natürlich, eigentlich muss man sich überlegen, was sind denn die möglichen Langzeitfolgen einer Therapie für einen Keimzelltumor? Und die Hauptaspekte, die man unterscheiden muss, hängen natürlich auch daran, wie und was habe ich behandelt. Also Patienten mit einer Strahlentherapie, wie sie zum Beispiel beim Seminom eingesetzt wird, haben andere Langzeitfolgen als Patienten vielleicht mit einer Chemotherapie. Und natürlich kann auch ein operatives sozusagen Verfahren zur Entfernung der Lymphknoten im Bauch auch Langzeitfolgen haben im Sinne von eben so einer Wasserblase, einer Lymphozele im Bauch oder so, die auch beeinträchtigend sein kann oder eine Zerstörung der Nerven, die eigentlich dafür notwendig ist, dass eine Ejakulation stattfinden kann von Sperma und derartigen Dingen. Die meisten Daten aber zu Langzeitnebenwirkungen beziehen sich tatsächlich hauptsächlich auf die Applikation einer Chemotherapie. Und hier ist das Risiko, was auftreten kann, abhängig davon, wie viel Chemotherapie ich gegeben habe und wie intensiv diese war. Wenn ich einen Zyklus Chemotherapie geben muss als quasi kleine Sicherheitsmaßnahme, ist die Langzeitgefahr für Nebenwirkungen sehr gering. Wenn ich 3 bis 4, was so üblich ist, Chemotherapien gebe, ist das natürlich schon etwas mehr. Wenn der Patient tatsächlich ein Rezidiv hat und nochmal eine zweite Chemotherapie braucht, sodass er insgesamt vielleicht sogar 8 Zyklen kriegt oder eine Hochdosistherapie kriegt, ist natürlich das Risiko für Langzeitnebenwirkungen noch höher. Die typischen Langzeitnebenwirkungen, die auftreten können, sind Schädigungen an den Nerven im Sinne einer Polyneuropathie, das heißt, ich kann nicht so gut wahrnehmen, wie jetzt meine Gelenke stehen, ich habe ein Wattegefühl unter den Füßen oder die Wahrnehmung in den Fingern ist nicht optimal. Das kann einschränkend sein, tritt oft erst nach Ende der Therapie auf und kann über Jahre erhalten bleiben und sich dann allmählich sozusagen zurückbilden oder der Patient hat sich so dran gewöhnt, dass es eigentlich nicht mehr wahrnimmt. Das zweite sind Einschränkungen beim Hören. Es gibt einen Innenohrschaden durch Cisplatin. Bei 20-30% der Patienten kommt es zu einer Verminderung der Hörfähigkeit, vor allem von besonders hohen Tönen. Deshalb gehört natürlich auch die Überprüfung der Hörfunktion vor Beginn der Therapie elementar dazu, dass man eben sozusagen schon vorher weiß, gibt es da schon eine Einschränkung, damit man auch weiß, auf welchem Niveau verfolgt man das denn entsprechend nach. Dann gehört eine Überprüfung der Nierenfunktion dazu. Auch das macht das Medikament Cisplatin in der Therapie, dass die Nierenfunktion vor der Therapie in Ordnung ist und aber auch im Verlauf. Ein Teil der Patienten hat eben doch eine etwas reduzierte Ausscheidung über die Niere nach der Therapie, im Sinne, dass die Niere einfach den Urin nicht mehr ganz so gut konzentrieren kann, die Nierenfunktion zwar nicht komplett schlecht ist, aber sozusagen einfach ein bisschen schlechter ist, als sie wäre, als wenn man keine Therapie bekommen hat. Und das hat vielleicht im weiteren Verlauf, weil man ja noch mit so einer Krankheit, die man in einem jungen Alter hat, zwischen 20 und 30, noch 50 Jahre leben kann, ja, ist es natürlich vielleicht dann doch relevant, dass wenn man im Alter nochmal irgendwie Antibiotika braucht, andere Dinge braucht, dass man die Nierenfunktion eben langfristig auch gut erhält. Es gehört auch zu den möglichen Langzeitnebenwirkungen, dass eine Therapie, die wir durchführen, zwei Tumoren induzieren kann. Das kann die Chemotherapie und es kann auch die Strahlentherapie machen. Das Risiko ist überschaubar, aber es ist nicht null. Das Risiko für das Auftreten von sogenannten Zweitleukämien oder therapieassoziierten Leukämien betrifft die ersten 2 bis 8 Jahre nach einer Therapie. Danach ist das Risiko nicht mehr vorhanden. Das Risiko für das Auftreten von soliden Tumoren geht oder bleibt eigentlich viel länger, über 20, 30 Jahre bestehen. Wenn man jetzt ganz grob sagen will, wie viel größer ist das Risiko, einen Tumor zu bekommen nach einer solchen Therapie im Vergleich zu Menschen, die keine Therapie hatten, so ist das Risiko ungefähr um den Faktor 1,5 erhöht. Also das würde bedeuten, wenn jemand mit 25 therapiert wird und hätte er vielleicht bis 75 ein Risiko von ungefähr, sagen wir 20-25% generell einen Tumor zu entwickeln. Und nach einer solchen Therapie wäre das Risiko dann eben etwa 35%. Ja. Das ist erhöht, aber es ist jetzt auch nicht unendlich erhöht. Das sozusagen ist natürlich sehr schwer, auch sozusagen 30 Jahre später zu wissen, ist es wirklich damit, hat es wirklich damit zu tun oder ist es eben einfach ein unglückliches zweites Phänomen nochmal im Leben. Ja. Und ein anderes wichtiges, ganz großes Thema natürlich für junge Männer in diesem Alter ist auch Infertilität. Auch die hängt ab von der Anzahl der applizierten Therapiezyklen. Prinzipiell würde man immer empfehlen, vor dem Einsatz einer Therapie eine Spermakryokonservierung, also Einfrieren von Spermien, durchzuführen, um diese im Notfall zu haben. Und man kann natürlich dann, sagen wir mal, wenn die Therapie wird, die Spermabildung auf jeden Fall beeinträchtigen, wenn man eine Chemotherapie gibt. Aber abhängig von dem Ausmaß der Chemotherapie gibt es eine Rückbildungsfähigkeit über die nächsten Jahre. So ungefähr nach 2 bis 3 Jahren nach Ende der Therapie hat sich das entweder wieder regeneriert und es ist normal oder sozusagen es wird eben nicht wieder ganz normal und dann muss man eben überlegen, ob man eventuell kryokonservierte Spermien benutzt. Mit einer Standardtherapie über 3 bis 4 Zyklen der üblichen Chemotherapie PEB ist diese Dreifachkombination von Medikamenten, die man gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, infertil zu sein, vielleicht zwischen 25 und 40% ungefähr. Also die allermeisten sind danach nicht infertil. Aber da man den Einzelfall nicht kennt, würde man natürlich das auf jeden Fall vorher empfehlen, dieses Einfrieren durchzuführen. Wenn man jetzt ganz global im Sinne eines umfassenden Health-Konzeptes sozusagen über Menschen nachdenkt, gibt es natürlich auch die Frage der psychologischen Folgen einer Erkrankung. Es gibt die Frage der sozialen Folgen einer Erkrankung. Ja, reißt mich die Erkrankung raus auf meinem Berufsleben? Es gibt die Frage sozusagen einfach allgemeiner Abgeschlagenheit und Fatigue nach der Therapie. Also es gibt natürlich noch ein ganzes weiteres Spektrum von Spätfolgen, die man in einem umfassenden Krankheitskonzept mit erfassen sollte.
Sie haben jetzt schon drei meiner weiteren Fragen vorweggenommen. Oh,
also, hätten Sie mich doch ein bisschen unterbrochen.
Nein, nein, das war, Sie, ja waren, so im, eingehen, Sie ja. waren so im Fluss, deswegen wollte ich da nicht großartig unterbrechen. Aber einen Punkt, den wir jetzt noch nicht so direkt besprochen haben, Sie haben es natürlich schon angesprochen, dass es auch um Risikoabwägung geht in der Nachsorge. Aber wo muss man vielleicht noch die Grenze setzen, wenn es um eine Gefahr von Überdiagnostik geht? Also mit CT-Kontrollen und so, dass man da sagen kann, okay, irgendwann reicht es auch. Da kann man vielleicht stattdessen Ultraschall machen oder nein, es ist unbedingt nötig, in bestimmten Konstellationen dann auch eine erweiterte Diagnostik zu machen.
Nun ist die Bedeutung auch sozusagen einer vielleicht auch durch repetitive CTs erhöhten Problematik von auch zwei Tumoren ist ein bisschen abhängig davon, wie häufig man das CT macht. Und natürlich, je schwieriger die Krankheitssituation ist, die ich nachverfolgen will, umso mehr würde ich auch das Risiko natürlich eingehen. Also als Beispiel, wenn ich einen Patienten habe, der Metastasen hatte, behandelt wurde und ich kann möglicherweise gar nicht mal alle Metastasen wegoperieren, da würde ich natürlich in der Nachsorge schon eher auch mehr CTs machen, um mir den Verlauf anzusehen, vielleicht sogar auch mal ein PET-CT machen, um einen besseren Überblick darüber zu haben. Da ist natürlich im Vergleich zu der Krankheitssituation und der Gefahr eines Rezidivs sozusagen das Gefahr von zu viel Radiodiagnostik nicht so groß. Wenn ich aber einen Patienten mit einem Hodentumor im Stadium 1 habe, sozusagen, dann ist, glaube ich, die Gefahr einer Überdiagnostik durch zu viele CTs eher gegeben. Und da würde man vielmehr eben auf Ultraschall ausweichen in der Nachsorge, wenn das aus anatomischen Gegebenheiten gut ist. Also wenn der Patient jetzt nicht irgendwie zu überdimensioniert ist oder eben sonst auch auf MRT-Untersuchungen, die eben nicht mit Strahlen einhergehen und damit auch kein Zweitumorrisiko entsprechend haben. Aber in der Tat muss man immer nach der einzelnen Krankheitssituation des Patienten so ein bisschen die Konzepte schon anpassen und irgendwie eine Routine, wo man sagt, jetzt alle drei Monate machen wir mal ein CT über die nächsten 5 Jahre, das wäre bei weitem overdone, das wäre Überdiagnostik und ist der Situation nicht angemessen. Und auch deshalb
nicht in der Guideline drin, oder?
Weil in den allermeisten Fällen wir ja sozusagen auch bei Diagnostik eines Rezidivs, insbesondere wenn der Patient im Stadium 1 noch keine Chemotherapie hatten, ja immer noch exzellenteste Heilungschancen haben. Ja? Und wir würden es nicht anders behandeln, ob wir es sozusagen das Rezidiv diagnostizieren, wenn es sozusagen 2 Zentimeter groß ist oder 3 Zentimeter groß ist. Das wäre die gleiche Therapie. Ja? Also insofern müssen wir nicht die Diagnose zwangsläufig vorverlegen. Und neben den CTs sind ja auch die Tumormarker sehr gute Hinweise auf das mögliche Auftreten eines Rezidivs. Mindestens 60% aller Patienten haben Tumormarker bei einem Keimzelltumor, AFP und Beta-HCG. Und auch da kann ich natürlich das sehr gut in den Verlauf mit einbauen, im Sinne von einfach einer Blutentnahme, und habe da auch schon einen sehr guten Hinweis, ob sie etwas tut.
Mhm. Sie haben schon die Labornachsorge mit dem Blut, mit der Blutanalyse angesprochen. Wenn jetzt ein Patient nach 5 Jahren aus der klinischen Nachsorge rausfällt oder entlassen wird, wie sollte es praktischerweise danach weitergehen oder was sollte er selbst für Anstrengungen der Nachsorge durchführen?
Also ein weiteres wichtiger Aspekt von Survivorship nach einer solchen Therapie ist ja auch der Hinweis auf einen gesunden Lebensstil. Patienten, die eine PEB-Chemotherapie hatten, haben auch ein erhöhtes Risiko für Lungennebenwirkungen, dass sozusagen so eine Versteifung der Lunge auftreten kann unter dem Medikament Bleomycin. Und für die ist zum Beispiel, wie für jeden, aber für die noch mehr, sozusagen zum Beispiel Rauchen, eine besonders ungünstige Situation. Das heißt, die Aufklärung darüber, dass Risikofaktoren nochmal anders sind, wenn man schon eine Behandlung hatte, als wenn man sozusagen, Rauchen ist ungesund, aber Rauchen ist dann noch ungesünder, ja, kann man so sagen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Part. Dann haben ein Teil von Patienten mit Keimzelltumoren nach einer solchen Therapie auch aufgrund hormoneller Veränderungen, ein Hoden ist weg, der Testosteronwert ist vielleicht etwas tiefer, auch etwas, worüber man nachdenken kann, das zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu substituieren, haben auch einen gewissen metabolische Umstellung, haben ein erhöhtes Risiko für eher Gewichtszunahme und auch für erhöhten Blutdruck, was wir so als im weitesten Sinne metabolisches Syndrom nennen. Und wenn man sich das anschaut, sozusagen, ist das natürlich auch Teil der Nachsorge, adäquate Ernährungsberatung zu machen, hinzuweisen und zu motivieren, an Sportprogrammen teilzunehmen. Das sind alles effektive Dinge, die in der, sagen wir mal, Sekundär- und Tertiärprävention, also wenn ich von einem Tumor geheilt bin, die da eben wirklich helfen können, auch Langzeitfolgen noch einmal zu reduzieren. Wiederum Sport ist auch ideal zur Behandlung und zur Vorbeugung von Fatigue nach einer Therapie. Ja, dann eben von mir aus vielleicht eher im Sinne von Sportgruppen, wo man erstmal mitgezogen wird, um mit anderen sozusagen im Schwung zu bleiben, bis man selber sozusagen das so sehr verinnerlicht hat, dass man es auch alleine sozusagen gegen den inneren Schweinehund macht. Also auch ein wichtiger Aspekt in diesen ganzen Langzeitdingen. Depression und sozusagen, sagen wir mal, psychische Veränderungen sind zum Glück relativ selten. Aber wir wissen, dass so auch 10-15% der Patienten mit einem Keimzelltumor auch dort sozusagen irgendwo sich auf jeden Fall verändert und anders fühlen, als das vor der Diagnose war. Und dann muss man natürlich entscheiden, ob gegebenenfalls spezifische, auch psycho-onkologische Hilfe und Unterstützung sinnvoll ist und helfen kann.
Das heißt, diese Hormonstatusüberprüfungen und Bluttests, die mache ich dann am besten im niedergelassenen urologischen Bereich oder bei einem niedergelassenen Onkologen, Onkologin?
Ich glaube, es ist einfach gut, wenn es jemand ist, der natürlich grundsätzlich weiß, was eine Behandlung eines Keimzelltumors beinhaltet und was man sozusagen langfristig auch an Hormonwerten mit überprüfen könnte und sollte. Das kann ein Urologe sein, wenn er dort eben entsprechend Erfahrung hat. Ist aber sozusagen natürlich auch ein Onkologe und so weiter. Also ich glaube, es kann auch ein Endokrinologe im Prinzip, also jemand, der sich wirklich mit Hormonen speziell beschäftigt. Es hängt dann auch ein bisschen davon ab, ob sich bis dahin etwas gefunden hat, dass etwas verändert ist, ja, was man vielleicht wirklich spezifisch angehen muss. Dann kann man ja eben auch über Testosteronsubstitution zum Beispiel nachdenken und derartige Dinge. Es gibt viele spezifische Aspekte. Gerade in einer unserer letzten Sitzungen der Arbeitsgruppe Hodentumoren haben uns die Überlebenden, die Langzeit-Survivor, die dort mit dabei sind als Patientenvertreter, darauf hingewiesen, dass sie sich ganz besonders gewünscht hätten, dass sie bereits bei der ersten Operation darüber aufgeklärt worden wären, dass es auch eine Hodenprothese gibt, um sozusagen so ein ja quasi verändertes Körpergefühl gar nicht aufkommen zu lassen. Ja? Was natürlich vielleicht in dem Moment, wenn ich weiß, jetzt habe ich Hodenkrebs, bin ich froh, dass es erstmal weg ist und alles operiert wird und so. Und das kommt mir erst später. Und dann ist es sozusagen halt nochmal ein zweiter erneuter Eingriff und vielleicht findet dann alles gar nicht mehr statt und so. Und deshalb sozusagen auch an so etwas frühzeitig denken. Nicht, weil es irgendeinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat, aber weil es vielleicht einen Einfluss auf bei 10-20% auf einen psychischen Schalter im Kopf hat. Ja. Also es gibt natürlich dann viele, viele Themen und deshalb ist eben, sagen wir mal, auch die Behandlung, gerade weil die Chance so exzellent ist, natürlich auch sinnvoll dort zu machen, wo wirklich erhebliche Erfahrung in Behandlung von Hodentumorpatienten vorliegt, sowohl aus operativ-urologischer Sicht als auch gegebenenfalls strahlentherapeutischer Sicht und internistisch-onkologischer Sicht, weil einfach alle diese Dinge gut zusammenzubringen, sind natürlich dann eben ein Langzeitwert für den Patienten. Mhm.
Eine praktische Frage noch für ehemalige Patienten. Die Langzeitnachsorge ab 5 Jahren plus. Wie oft sollte man die durchführen? Jedes Jahr, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre, alle 5 Jahre?
Es hängt ja ein bisschen davon ab, was ich für eine Therapie hatte und wie mein Stadium initial war und ob noch irgendetwas Auffälliges war an Folgen in den ersten 5 Jahren. Davon würde ich es ein bisschen machen. Für die Patienten, die sich sicher fühlen nach 5 Jahren, aber trotzdem in der Kontrolle bleiben wollen. Ich biete Ihnen oft an, sozusagen das noch halbjährlich zu machen oder jährlich zu machen. Ich denke, eine Tumornachsorge alle 2 Jahre ist eigentlich nicht besonders sinnvoll, weil da ist so viel Zeit dazwischen. Da werde ich nichts mehr, zum Glück kommt ja auch ganz selten noch was, aber da kann ich keine Frühdetektion eines Tumorrezidivs mehr machen. Dann geht es nur noch darum, irgendwelche Langzeitfolgen per se zu erfassen und mit zu überprüfen.
Okay. Gibt es da auch jemanden, der das noch koordiniert, dann in dieser Phase, in dieser Langzeitphase, oder muss das dann jeder Patient selbst machen?
Das ist ein Thema, was sich gerade sozusagen entwickelt. Ah. Und zum Glück gibt es ja nicht nur bei den Keimzelltumoren, sondern bei vielen anderen Tumorarten mittlerweile auch viel mehr Langzeitüberlebende. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland ungefähr 5 Millionen Menschen nach einer Tumorerkrankung sozusagen überlebt haben und überleben und dass es denen in Häkchen gut geht. und dass eben Fragen von medizinischer und psychosozialer Einschränkung nach der Therapie für die aber eine Rolle spielen könnten. Und deshalb entstehen auch an vielen Standorten, ganz besonders an den Comprehensive Cancer Center, zunehmend sogenannte Survivorship-Programme, wo eben das quasi als umfassendes Konzept einer medizinischen Nachsorge und Vorsorge bis hin zu eben auch psychosozialen Aspekten erfasst wird, erforscht wird, aber eben auch der Patient betreut wird. Konkret machen wir es in Hamburg so, dass wir in so einer Survivorship-Sprechstunde, wo dann eben auch Keimzelltumorpatienten gesehen werden, grundsätzlich dann eben auch Empfehlungen geben, welche Kontrollen und welche Dinge individualisiert nach dem, was der Patient hat, man in den Jahren danach noch machen sollte. Und natürlich gibt es in wenigen Fällen aber auch schwerwiegende Einschränkungen, wo wir auch empfehlen, dass der Patient eben sozusagen zu uns zurückkommt. Und in den leichteren und einfachen Fällen natürlich aber auch, dass wir sagen, mit dieser Empfehlung und diesem Brief über die möglichen weiteren Untersuchungen und Dingen, die du in nächster Zeit machen solltest, gehst du sozusagen und wirst über deinen Hausarzt oder Hausurologen oder sonst wie mit betreut. Und wenn dann etwas nicht stimmt oder irgendwas nicht in Ordnung ist, kommst du halt wieder.
Eine Botschaft noch an Männer mit Krebs von Ihnen?
An Männer mit Krebs oder an Männer mit Hodenkrebs?
Beides. Gern beides.
Also an Männer mit Hodenkrebs natürlich grundsätzlich ist die Heilungschance enorm. Und es gibt keine oder nahezu keine Situation bei Hodenkrebs, es sei denn, mir wachsen die Metastasen schon fast zu den Ohren raus, wo ich mir erzählen lassen muss, so, wir müssen das heute Abend oder heute Nacht alles machen und wir haben keine Zeit mehr, morgen bist du tot. Das gibt es fast nie. Und insofern ist eine vernünftige interdisziplinäre Therapieplanung, die auch berücksichtigt, so viel muss ich machen, um das Maximum rauszuholen, aber so viel muss ich nicht machen, ist von Anfang an das A und O und das sollte man immer machen. Auch die Maßnahmen zur Fertilitätsprotektion, eben im Spermazellen einfrieren und so weiter, das alles sozusagen sollte sinnvoll stattfinden. Und grundsätzlich an Männer mit Krebs natürlich für viele Krebsarten, auch spezifische, sozusagen auch die spezifischen Männerkrebsformen, sag mal Prostatakrebs, aber auch Blasenkrebs und andere. Die Prognose hat sich zum Glück über die Jahre jetzt deutlich verbessert, aber sozusagen nehmen Sie Hilfe in Anspruch und zwar nicht nur erstklassige medizinische Hilfe, sondern auch psychosoziale Hilfe und stellen Sie Fragen und dann, glaube ich, ist vieles besser zu machen, als es vielleicht in den Jahren davor gelaufen ist. Man muss nicht sich hinsetzen und schmollen und dann nichts mehr machen. Ja, das ist nicht der richtige Weg, um da heute zu helfen.
Herr Professor Buckemeyer, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Greiner. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Vielleicht ist das die zentrale Verschiebung, über die es in dieser Folge geht. Weg von der Frage, ob jemand Krebs überlebt, hin zu der Frage, wie man danach weiterlebt. Hodenkrebs ist dafür ein eindrückliches Beispiel. Die Heilungschancen sind hoch, selbst in fortgeschrittenen Stadien. Und genau deshalb beginnt das Thema Langzeitüberleben nicht erst nach 5 Jahren, sondern eigentlich schon mit der ersten Therapieentscheidung. Was bleibt, sind Fragen, die oft erst später auftauchen. Körperliche Folgen, Fruchtbarkeit, psychische Veränderungen, der Platz im eigenen Leben danach. Vielleicht ist das Wichtigste aus diesem Gespräch, sich Zeit zu nehmen für Entscheidungen, Fragen zu stellen und Unterstützung anzunehmen, medizinisch und auch darüber hinaus. Wenn du mehr über das Leben mit Hodenkrebs hören willst, findest du weitere Gespräche in diesem Podcast, zum Beispiel mit Stefan oder mit Christian. Und in den ersten beiden Folgen erzähle ich auch von meiner eigenen Erfahrung mit metastasiertem Hodenkrebs. Die Links findest du in den Shownotes. Das Überleben einer Krebserkrankung ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist der Anfang von etwas, das oft erst noch sortiert werden muss. Gefällt dir der Männerkrebs-Podcast? Dann bewerte ihn mit ein paar Sternen in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Wenn du den Podcast wichtig findest, unterstütze die Arbeit daran. Mit einer Support-Mitgliedschaft hilfst du mir, regelmäßig neue Folgen zu produzieren. Zu jeder neuen Folge bekommst du ein E-Mail mit Hintergrundinfos. Außerdem kannst du auf das ganze Newsletter-Archiv zugreifen. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, freue ich mich auch über einmalige Spenden für den Podcast. Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir. Bis in 2 Wochen. Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.